Witte am Moes Magasin Haut ist Mitu Sanyal. Sie als Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin. Ich kann Sie am Telefon begrüßen. Haut guten Morgen, Frau Sanyal.
Ich begrüße Sie.
Sie sind eigentlich Dr. Mitu Sanyal. Sie haben promoviert in Kulturwissenschaften und ein besonderes Thema gehabt in Ihrer Promotion. Können Sie uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, bitte?
Genau, der Titel meiner Promotion war Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts, weil wir halt damals tatsächlich den falschen Namen, den falschen Begriff für das Genital verwendet haben, weil wir haben häufig Vulva gemeint, aber Vagina gesagt. Und medizinisch ist halt die Vagina von außen gesehen nur das Loch und die Vulva ist das sichtbare äußere Genital und die Vagina verbindet dann das äußere Genital mit den inneren, also mit dem Muttermund, der Gebärmutter und allem weiteren. Es ist wirklich nur dieser Schleimhautschlauch. Und ich fand es faszinierend, dass wir das falsche Wort verwenden und deshalb habe ich darüber dann promoviert und versucht in Kulturgeschichte und überhaupt in unserer Wissenskultur nach der Vulva zu suchen und nach Gründen zu suchen, warum sie überhaupt so verdeckt ist.
Also an sich wurde sie verneint in diesem Sinne. Es gab nicht die richtigen Begriffe für dieses Organ der Frauen und sie haben da auch Erklärungen gefunden für.
Das ist richtig. Das andere, was ganz faszinierend ist, als ich das Buch vor 10 Jahren geschrieben habe, inzwischen ist ja die Neuauflage erschienen nach 10 Jahren, haben wir bei der Vulva tatsächlich an das weibliche Genital gedacht und heute wissen wir ja, dass nicht nur Frauen Vulven haben. Also auch ich lerne nach wie vor immer weiter dazu und das ist ja das Wunderbare daran. Es gibt viele, viele Gründe, warum die Vulva verdeckt ist. Einer ist tatsächlich, dass im 17. Jahrhundert, als sich Anatomen überlegt haben, wie nennen wir das Ding? Irgendwie nennen wir es doch nach seiner Funktion. Das hat man so gemacht, Körperteile nach Analogien zu benennen. Wofür ist es gut? Es ist dafür gut, dass der Mann da sein Schwert reinstecken kann. Nennen wir es doch Vagina. Vagina ist einfach nur Latein für Scheide. Und damit wurde halt das sichtbare Genital unsichtbar. Und wenn man das mal so kulturgeschichtlich verfolgt, dann hat das viel mit dieser Idee des inneren Feuers zu tun. Also Aristoteles hatte die Idee, der Mann hat das innere Feuer, der männliche Embryo ist in der Lage, seine Genitalien nach außen zu stülpen und dadurch ein vollständiger Mensch zu werden. Während irgendwie der weibliche Embryo ist frigide und deshalb bleiben die Genitalien invertiert im Körper zurück. Und dann wurde diskutiert, ist die Frau überhaupt ein vollständiger Mensch? Hat die Frau eine Seele? Und das wurde alles an Genitalien ausgehandelt. Und das ist ja so das Faszinierende daran. Also ich finde Genitalien ganz wunderbar, aber ich habe natürlich ein Buch darüber geschrieben, weil wir über Geschlechterrollen sprechen, wenn wir über Genitalien sprechen.
An und für sich ist aber das weibliche Geschlecht in der Kultur, wie wir sie kennen, eigentlich kaum zu sehen, im Gegenzug zu dem männlichen Geschlecht.
Wobei ich hatte damals einen Versuch gemacht, ich hatte Wissenschaftlerinnen eingeladen, an der Heinrich-Heine-Universität einen Penis zu malen und eine Vulva zu malen. Und keine von denen hat damals eine wiedererkennbare Vulva hingekriegt. Ich auch nicht. Inzwischen kann ich das. Inzwischen gibt es nämlich sehr, sehr viele. Inzwischen war ich auch schon mal in der Jury und durfte das Beste, irgendwie die schönste Vulva irgendwie Zeichnungen auszeichnen. Das war ganz toll. Alle haben einen Penis hinbekommen, aber interessanterweise nur einen erigierten Penis. Also auch Penisse werden in unserer Vorstellung in bestimmte Muster hinein, in so irgendwie Boxen hinein, Schubladen hineingesteckt. Und nur mein Buch beschäftigt sich halt mit den Schubladen, in die die Vulva hineingesteckt wird. Und dann war die Erklärung immer, die ist halt so klein und unwichtig, da müssen wir nicht drauf hinweisen. Bei dem Penis ist das wichtig. Also auch gerade in Kindergärten, ungelogen, gab es dann so Erklärungen, bei dem kleinen Jungen muss man sagen, das ist dein Penis. Pass auf, wenn du pinkelst, dass du danach den nicht im Reißverschluss einklemmst. Ungelogen. Unglaubliche Erklärungsmuster. Bei Mädchen muss man das nicht sagen. Und da ist ja gar nichts. Und das ist dann wirklich so, also eine Freundin von mir, ihre Tochter heißt Tomke und irgendwie ihr bester Freund im Kindergarten hieß Tom. Und dann haben die wirklich gesagt, guck mal, das ist der kleine Tom, der hat da einen Penis und das ist die kleine Tomke, die hat da nichts. Und ich dachte, nein, halt, natürlich hat die da etwas. Und es ist wichtig, das Wissen zu haben, weil wir, nur wenn wir die richtigen Worte haben, können wir zum Beispiel auch über Probleme sprechen. Also es gibt ja ganz viel Forschung darüber, dass über sowas wie einfach nur Infektionen, aber auch über sexuellen Missbrauch kann man nicht sprechen, wenn man nicht irgendwie auf das hinweisen kann, wo es passiert ist zum Beispiel.
Sie haben ja jetzt einen Weg gelegt für eine Kontroverse, die noch gar nicht so lange her ist. Da ging es nämlich um den Begriff von Opfer und da kam die Diskussion auf, dass Frauen, die zum Beispiel sexuelle Gewalt erlebt haben, nicht als Opfer bezeichnet werden wollen. Sie haben nach einem anderen Begriff gesucht, dann überlebend war auch nicht sehr passend. Sie kamen bei erlebend an und das wurde ihnen mitunter sehr übel genommen.
Genau, die Debatte ging davon aus, ich habe eine Kulturgeschichte der Vergewaltigung geschrieben, ich habe einen Vortrag in Berlin gehalten und relativ schnell stellte sich heraus, dass der Raum hauptsächlich voller Betroffener war und dass sie gesagt haben, sie finden meinen Vortrag super, aber sie haben ein Problem mit der Bezeichnung Opfer, weil sie das Gefühl haben, das ist wie eine neue Stigmatisierung, aus der sie nicht mehr rauskommen, wo sie nicht mehr sich selber definieren dürfen. Ich habe dann gesagt, aha, wie nennt ihr euch denn? Und die hatten genau diese Bezeichnung Erlebende, weil die gesagt haben, Überlebende in Deutschland, das Wort Überlebende bezieht sich in der Regel auf die Überlebenden der Shoah. Und in Amerika war es tatsächlich so, in den Debatten, in den 90er Jahren, in den feministischen Debatten, hat man gesagt, oh, wir wollen Survivor wählen, weil es ist aktiv, während Opfer passiv ist. Also das ist keine neue feministische Debatte. Und ähnliche Debatten in Deutschland waren so ein bisschen, wir hätten gerne weitere, also nicht irgendwie das eine Wort abschaffen, wir hätten gerne weitere Selbstbezeichnungen. Und ich habe dann einen Artikel darüber geschrieben. Ich habe die gefragt, ob die irgendwie mit mir zusammen einen Artikel schreiben wollten. Das wollten die nicht, weil sie nicht namentlich vorkommen wollten. Ich habe das mit einer Kollegin gemacht und dann sprangen sehr, sehr schnell die Rechten, also die AfD, Pegida und so da drauf und haben gesagt irgendwie, dass ich deutschen Frauen sagen würde, es wäre ein tolles Erlebnis, sich von Geflüchteten vergewaltigen zu lassen und deshalb wäre ich halt sozusagen der Beweis dafür, dass Integration nicht möglich ist. Also es ist halt sehr, sehr instrumentalisiert worden. Ich habe inzwischen einen Korrektiveintrag, also einen Korrektivartikel darüber, da haben die das nachrecherchiert und gesagt, ich habe natürlich niemals gesagt, dass irgendwie Vergewaltigung ein tolles Erlebnis ist oder irgendetwas. Also das wäre ja auch verrückt, wie käme ich dazu? Aber die Selbstbezeichnung zu respektieren, dass Leute sagen, ich möchte das so bezeichnen oder ich möchte es morgen vielleicht auch anders bezeichnen, ist etwas, was in der feministischen Therapie ja das Erste ist, was gemacht wird, dass Leute gefragt werden, und wie nennst du es? Was ist deine Interpretation? Weil eine Vergewaltigung ist ein starkes Erlebnis von Entmächtigung und das können wir ja nicht in der Therapie genauso wiederholen. Zu sagen, du musst jetzt aber dich auch richtig verhalten, wie das richtige Opfer. Mhm.
Also eine Diskussion, ein Hate-Storm eigentlich, aber auch gab es sehr viele positive Rückmeldungen an Sie.
Es gab, ja, das war ja das irgendwie absolut irgendwie Umwerfende für mich, dass es auch wirklich einen Love-Storm gab, dass sich sehr, sehr viele Menschen solidarisch erklärt haben, dass auch viele Menschen gesagt haben, sie finden die Bezeichnung scheiße und sie möchten die wirklich nicht haben, aber dass sie die Debatte wichtig finden und dass sie natürlich, also Opferschutz kann jetzt nicht bedeuten, dass dann irgendwie, also ich habe ja wirklich dann Vergewaltigungsdrohungen und Morddrohungen bekommen, um die Opfer zu schützen. Also das war ja eine absurde Situation. Und die andere Sache ist, dass ist ja im Netz ganz, ganz schnell in Richtung irgendwie Hate Storms, also dass alle Dinge ganz schnell eskalieren. Und das ist sehr schade, weil die unterschiedlichen Positionen sind ja alle valide. Also dass ganz lange darum gekämpft werden musste, dass Opfer überhaupt ernst genommen werden. Opfer ist ein Begriff, an dem juristische Rechte hängen. Natürlich kann man das nicht einfach aus dem Fenster schmeißen. Das habe ich auch nie, also in dem Artikel steht explizit drin, dass das eine das andere nicht ersetzen soll, dass natürlich das Wort Opfer im Duden bleiben soll. Das Interessante ist, dass aber Opfer in den Duden in Deutschland als Opfer von Gewaltverbrechen erst 1945 übernommen wurde. Vorher waren das irgendwie Geschädigte, Betroffene von Verbrechen und so weiter. Und dass nach 1945 man explizit Opfer gewählt hat als juristische Sprache, um die Opfer des Faschismus und die Opfer irgendwie von Vergewaltigungen freizusprechen an der Mitschuld an den Verbrechen, die an ihnen begangen wurden. Und das ist ganz interessant, weil da ist halt Opfer, ist ja das Opferlamm, das reine, weiße Opferlamm, das keine Schuld trägt. Und ich finde, auch böse Menschen dürfen nicht vergewaltigt werden übrigens. Also man muss nicht irgendwie perfekt und gut und eine Heilige sein, um irgendwie ernst genommen zu werden, vor Gericht zum Beispiel.
Sie haben aber diese, wenn man so sagen kann, Kulturgeschichte der Vergewaltigung oder der Gewalt in der Sexualität nicht aus diesem Grund geschrieben. Das war ja die nachträgliche Diskussion, sondern Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens, ist eigentlich geschichtlich aufgebaut auch.
Genau, es geht mir darum, nachzuvollziehen, warum reden wir über sexualisierte Gewalt, wie wir darüber reden. Das hat eine Geschichte, wir kennen diese Geschichte aber in der Regel nicht. Und das ist ein Problem, weil wir deswegen auch nicht frei wählen können. Und also eine Sache zum Beispiel, die mich sehr bewegt hat, ist, warum denken wir bei sexualisierter Gewalt automatisch an Frauen als Opfer und Männer als Täter? Also weil meine feministische Sozialisation war ja, dass alle Geschlechterunterschiede immer wieder dekonstruiert wurden. Also ich weiß nicht, Frauen kaufen immer Schuhe. Schuhe, ich interessiere mich nicht so sehr für Schuhe. Frauen können nicht einpacken, ich kann super einpacken, ne? All das. Als ich mein Buch geschrieben habe, ist der Mythos vom männlichen und weiblichen Gehirn von der Universität von Tel Aviv als Mythos überführt worden. Anscheinend haben wir alle menschliche Gehirne. Überraschung, Überraschung. Und deswegen wäre es ja erschreckend, wenn der echte, der wichtige, der richtige, letztendliche Geschlechterunterschied in einer Prädisposition zur Vergewaltigung auf der einen Seite und vergewaltigt zu werden auf der anderen Seite läge. Und ich habe dann relativ schnell herausgefunden, dass in Deutschland bis 1997 Opfer weiblich definiert waren und Täter männlich definiert waren. Also die Jure konnten nur Männer eine Vergewaltigung begehen, weil man dafür einen Penis brauchte, mit der man eine Person vaginal penetriert gegen deren Willen, und man musste noch Gewalt anwenden, mit der man nicht verheiratet war. Das war die Definition damals. Und es war eine große, sehr gefeierte, zu Recht sehr gefeierte Gesetzesreform, in der dann Opfer und Täter geschlechtsneutral formuliert wurden und irgendwie Vergewaltigung der Ehe wurde auch zum Straftatbestandteil und vieles mehr. Und plötzlich konnten wir uns überhaupt Frauen zum Beispiel auch als Täterinnen vorstellen, fällt uns ja immer noch wahnsinnig schwer. Wir haben inzwischen 3 Geschlechter in Deutschland irgendwie, also 3 Geschlechtseinträge, die möglich sind. Trotzdem gibt es, wenn wir über sexualisierte Gewalt reden, ganz harte Geschlechterrollen. Also das dritte Geschlecht taucht gar nicht mehr darin mit auf, obwohl wir ja wissen, dass Intersex-Menschen, Trans-Menschen ein viel höheres Risiko haben, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden. Also statistisch alles belegt, trotzdem reden wir nicht über die. Warum haben wir da so wenig Empathie? Und das hat historische Gründe, dass wir das machen. Und das hat was mit der Vorstellung der Geschlechtsehre zu tun. Also historisch war es so, dass wir die Vorstellung hatten, Frauen haben eine Geschlechtsehre, die Teil ihres Körpers ist. Die kann ihnen geraubt werden. Vergewaltigung, das englische Wort Rape kommt irgendwie von der germanischen Wortwurzel Raub. Das war der Ehrenraub. In Deutschland haben wir bis 1974 das charmante Wort Notzucht verwandt. Also Not mit Gewalt und Zucht, also ziehen, irgendwie war auch der Ehrenraub. Und die Vorstellung war halt, dass nur die Frau etwas hatte, was ihr durch eine Vergewaltigung geraubt werden konnte. Der Mann hatte auch eine Ehre, die wurde aber im öffentlichen Raum, also auf dem Schlachtfeld oder im Beruf verhandelt. Der konnte die auch verlieren, die konnte ihm auch geraubt werden, aber eben nicht durch eine Vergewaltigung, interessanterweise. Und nach einer Vergewaltigung muss dann untersucht werden, ob die Frau ihre Ehre vorher schon verschlammt hat oder ob sie wirklich eine Ehre hatte, die ihr geraubt werden konnte. Und da kam die Vorstellung her, irgendwie das echte Opfer begeht dann Selbstmord. Also so die tugendsame Lucretia war das Vorbild. Und mit dem beginnenden Christentum wurde es aber zu einem Problem, weil Selbstmord ja eine Todsünde war. Mhm. Und Augustinus hat da ganz viel über die tugendsame Lucretia geschrieben und ist dann zu dem Schluss gekommen, naja, also natürlich darf die sich nicht selber umbringen, aber am besten siecht sie so dahin und stirbt von selber an gebrochenem Herzen, an Trauer über das Verbrechen, und ansonsten muss sie mit ihrem kompletten Lebensweg beweisen, dass wirklich ein Verbrechen passiert ist. Das heißt, wenn die irgendwann sich erholt, dann ist das wie ein Eingeständnis dafür, dass die Vergewaltigung gar nicht so schlimm war. Und das ist ja ganz anders als bei jedem anderen Verbrechen. Also wenn mir mein Auto gestohlen wird, muss ich nicht den ganzen Tag weinen, um zu beweisen, dass es ein wunderschönes Auto war. Bei Vergewaltigung und auch bei Stalking zum Beispiel, das sind aber Verbrechen, die an dem Schmerz des Opfers ermessen werden. Das ist ja eine ganz spezielle Situation.
What care you for your hopes and blind? Okay.
Ich würde gerne von Ihnen wissen, Dr. Mithu Sanyal, wie kamen Sie dazu, zu dieser feministischen Sicht? Wurde Ihnen das im Elternhaus beigebracht oder haben Sie sich frühzeitig dafür interessiert? Wie haben Sie sich auch da in dieses Thema eingearbeitet? Da kommt ja dann noch eines zum anderen. Man findet Themen, man sucht weiter. Sie haben ja sehr viel Recherche auch gemacht.
Naja, also das ist natürlich irgendwie, ich bin ja Wissenschaftlerin an dem Punkt, deshalb irgendwie da kommt die Recherche her. Aber für mich war tatsächlich so, dass viele Dinge in meinem Leben, auf die ich mir keinen Reim machen konnte, auch als Jugendliche, dass mir feministische Literatur Dinge erklärt hat und plötzlich haben die Sinn gemacht. Dieses, ach, deshalb ist es so. Und das war auch so entlastend. Es liegt nicht daran, dass ich einen Knall habe, sondern es gibt da strukturelle Ungerechtigkeiten. Und ich muss ja sagen, dass viele Dinge, die ich damals als Sexismus bezeichnet habe oder wahrgenommen habe, würde ich heute sagen, nö, das war Rassismus. Eindeutig irgendwie lupenreiner Rassismus. Aber es gab da damals sehr, sehr wenig Auseinandersetzungen. So. Und dass die feministische Literatur das Einzige war, die auch auf so Strukturen hingewiesen haben und auch so Wege da raus einfach angeboten haben. Und das Erste, was wirklich meine Weltsicht verändert hat, was mein Leben verändert hat, war, das Erste, was ich feministisch gelernt habe, war, wenn man in einen Raum reingeht und da sind unterschiedliche Menschen drin, unterschiedlichen Geschlechts, nimmt Blickkontakt zu anderen Frauen auf. Wenn die was sagen, beziehe dich auf das, was die sagen. Und ich habe mich plötzlich nicht mehr so isoliert gefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, ach, die Männer nehmen mich nicht ernst genug. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich habe ja auch mit eine Macht. Ich kann ja auch anderen Frauen Wichtigkeit, Wertschätzung darin geben. Und ich habe unglaublich viel zurückbekommen. Und es hat wirklich mein Leben direkt und spürbar verändert. Und ich glaube, das war so die Motivation darin. Es gibt natürlich immer ganz, ganz viele Motivationen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sexismus haben Sie es damals genannt. Heute würden Sie es als Rassismus entlarven oder so sehen. Also haben Sie noch Momente, wo Sie denken, ja, das hätte ich früher vielleicht als sexistisch angesehen. Heute sehe ich das klar als gegen zum Beispiel meine Herkunft.
Naja, in der Regel, also bis bei diesem Shitstorm, da war das anders, aber in der Regel kommen ja Leute nicht auf einen zu sagen, ich möchte dich jetzt aufgrund deines Geschlechts diskriminieren oder ich möchte dich jetzt aufgrund deiner Hautfarbe diskriminieren oder so, sondern die nehmen einen halt weniger ernst und dann denkt man sich, liegt es an mir, bin ich halt irgendwie komisch oder irgendwie bin ich nicht ernstzunehmend genug und da halt irgendwann zu merken, nein, es gibt einfach Dinge, die passieren bestimmten Leuten sehr, sehr häufig. Also sich einfach auch darüber auszutauschen und dann auch Gegenstrategien zu entwickeln. Weil wir sind ja auch nicht machtlos in diesen Situationen. Also Menschen, die uns gegenüberstehen, sind ja genauso angewiesen darauf, von uns ernst genommen zu werden. Also mein Chef ist da vielleicht ein bisschen weniger darauf angewiesen als ich. Aber natürlich im Endeffekt, Macht verläuft nie nur in eine Richtung. Und ich glaube, Betty Martin hat den schönen Satz gesagt, irgendwie, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, unsere eigene Macht zu unterschätzen, weil wir uns damit selber auch entmündigen. Und das ist so ein bisschen das Ziel meiner Bücher oder meiner Recherchen irgendwie auch ganz stark auf Empowerment. Also nicht nur zu beschreiben, was schlimm ist. Und das war gerade bei diesem Vergewaltigungsbuch ganz wichtig, eine Sprache zu finden, die auf Missstände, auf irgendwie wirklich schreckliche Dinge hinweist, ohne die Entmächtigung zu reproduzieren, dass man nach das Buch liest und irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, ich kann das Haus nicht mehr verlassen, sondern das Gefühl zu haben, nein, irgendwie, aber es gibt ganz viel, was wir darin machen können und uns aber nicht auch schlecht damit fühlen können, wenn wir uns auch manchmal überwältigt fühlen von der Welt. Also dann ist nicht irgendwie, wenn du nur das richtige Bewusstsein hättest, dann wäre das anders. Natürlich ist es das nicht so, aber das ist tatsächlich ein Ziel meiner Arbeit.
Haben Sie von den Anfängen Ihrer Arbeit Ihre Sprache selbst sehr verändert? Weil man wird ja immer wieder aufmerksam auf vielleicht Problematiken in der Sprache, über die man sich selbst nie befragt hat.
Naja, immer wieder. Also ich habe ja in den 90er Jahren studiert, da war feministische Linguistik sehr, sehr stark an den Unis. Und dann bin ich, also Mitte der 90er war ich dann irgendwann mal fertig und bin zum WDR gegangen, zum Radio gegangen. Und da konnte ich mit feministischer Linguistik irgendwie, die haben mir gesagt, das ist viel zu lang. Du kannst nicht immer irgendwie Pilotinnen und Piloten sagen, das geht doch alles überhaupt nicht. Also ja. Und dann musste ich erstmal so 10 Schritte zurückgehen und fand es ganz interessant, aber trotzdem, wie viel wir inkorporieren können und wie sich Dinge auch verändert haben. Also dass wir ein Bewusstsein haben. Also es gab ja eine Debatte in Deutschland zum Beispiel darüber, dass Angela Merkel über rassistische Übergriffe gesagt hat, oh, sie will sich gegen Fremdenfeindlichkeit einsetzen, was irgendwie von der Haltung her wunderbar und wichtig und richtig ist. Das Wort Fremdenfeindlichkeit impliziert aber, wir sind fremd. Ich bin in Deutschland geboren. Natürlich bin ich keine Fremde. Mhm. Da geht es um Rassismus irgendwie ganz eindeutig. Und das sind ja Bewusstseinswerdungsprozesse. Wir lernen dazu und deshalb machen wir unsere Sprache im besten Falle inklusiver und größer und besser. Und wir alle lernen dazu. Und irgendwie auch ich, wenn ich zurückgucke, also wie gesagt, auch bei dem Vulva-Buch, ich gucke zurück und denke, vor 10 Jahren habe ich eine heterosexistische Sprache darin verwendet. Und wenn ich es jetzt neu schreiben würde, würde ich auch immer noch nicht die perfekte Sprache haben, sondern ich bin auf einem Weg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sowohl über Sprache zu reflektieren, aber dass wir uns verzeihen, dass wir Fehler machen dürfen, dass wir lernen dürfen, dass wir wachsen dürfen.
Mithu Sanyal, wir führen dieses Gespräch, weil Sie am Freitag, 13. Dezember in Luxemburg sind und eine Konferenz geben werden, die ist überschrieben Tackle the Roots. Und da habe ich mich gefragt, wieso dieser englische Titel, wenn wir schon bei der Sprache sind?
Das ist ja immer so mit Titeln. In der Regel wähle ich meine eigenen Titel nicht. Auch dieser eine Artikel über die Opfer irgendwie, da habe ich den Titel auch nicht selber gewählt. Da ist der gewählt worden und der ist mir auch am meisten vorgeworfen worden. Ich glaube, dass wir mit Englisch und mein Partner ist Engländer, das heißt, wir sprechen zu Hause auch viel Englisch, dass es irgendwie natürlich eine Sprache ist, die erstmal viele Leute kennen. Also es ist ja so ein bisschen Lingua Franca. Ich komme dahin, es wird simultan Übersetzung in verschiedene Sprachen geben. Das ist ja das Wunderbare, das Besondere an Luxemburg, dass es halt in bestimmter Form darin internationaler ist, zumindest irgendwie, was die Sprache angeht. Und ich denke, dass die da einfach eine Entscheidung gemacht haben, irgendwie zu versuchen, den inklusivsten Titel zu wählen. Ob das stimmt, da müssten Sie die VeranstalterInnen fragen.
Auf jeden Fall gibt es auch einen Untertitel, da steht dann geschrieben, strukturelle Gewalt verstehen, erkennen, beenden. Vielleicht können Sie diesen Begriff von der strukturellen Gewalt noch einmal erklären, bitte.
Also mir geht es darum, über Strukturen zu reden und nicht sozusagen Dinge, die in der Gesellschaft schieflaufen, Individuen zum Vorwurf zu machen. Also ein ganz banales Beispiel, wenn es um Kinderbetreuung geht, dann wird immer gesagt, ach, die egoistischen Männer irgendwie bleiben einfach nicht zu Hause und nehmen sich Elternzeit. Und irgendwie da sind dann individuelle Männer, sind egoistisch und versus den irgendwie altruistischen Frauen, die das machen. De facto ist aber das gesamte System so ausgelegt, dass die Frauen dazu gedrängt werden, die Elternzeit zu nehmen, dass die Männer dazu gedrängt werden, eher mehr zu arbeiten, wenn es Kinder gibt und dass man sich als Individuum gegen ein komplettes System stellen muss und wenn man und da wirklich gegen stemmen muss, dann kann man sich nochmal Arbeitsrechte und alles Mögliche angucken. Und wenn man das nicht schafft, dann hat man das Gefühl, ich bin halt nicht feministisch genug. Und mir geht es darum zu sagen, was sind die Strukturen, die dahinter stecken, welche Verantwortung haben wir auch als Gesellschaft, Strukturen zu ändern und Voraussetzungen zu schaffen, dass wir gleichberechtigt leben können. Und nicht irgendwie sozusagen, also gerade bei sexualisierter Gewalt, da biologisieren wir Dinge, die etwas mit Machtstrukturen zu tun haben.
Wie haben Sie denn diese Konferenz aufgebaut?
Ich halte einen Vortrag, also ich bin eingeladen worden, einen Vortrag zu halten. Dann gibt es ein Publikumsgespräch. Es gibt am nächsten Tag einen Workshop zu Konsens, den ich halte, der so ein bisschen darauf abzielt, dass wir meistens, wenn wir über Konsens reden, meinen wir damit, wir wollen Konsens haben, also einer Meinung sein, aber wir wollen ihn nicht herstellen. Weil wir einfach kein Instrumentarium dafür haben. Wir leben in einer Kompromisskultur, also die Vorstellung, jeder gibt was auf und dann treffen wir uns in der Mitte. Also wenn ich mit Ihnen Sex haben wollen würde, Sie keinen Sex mit mir haben wollen würden und dann haben wir ein bisschen Sex miteinander und das ist dann ein guter Kompromiss, das ist natürlich falsch. Aber das ist so ein bisschen irgendwie die Vorstellung in unserer Kultur, das lernen wir und dann sollen wir plötzlich bei Sexualität total toll kommunizieren können, total toll Konsens herstellen können. Mhm. Häufig klappt es ja. Also meistens ist es ja so, dass Sex tatsächlich konsensuell ist. Wenn es aber nicht der Fall ist, haben wir kein Instrumentarium. Und das möchte ich tatsächlich, also ich finde, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir da Menschen schulen. Dass wir, und es würde uns allen auf so vielen anderen Ebenen gut tun. Also einem Bundestag, einem Parlament, irgendwie würden Konsenstrainings wirklich richtig gut tun. Und damit meine ich halt eben nicht bei jedem Kuss, bei jedem Streicheln immer zu fragen, darf ich, sondern überhaupt erstmal zu lernen, zu sagen, was möchte ich? Und das ist ja die Vorstellung von Konsens, wenn beide sehr klar sagen, was sie überhaupt wollen, dann entsteht überhaupt erstmal Wahrheit. Dann wissen wir überhaupt, was verhandeln wir hier. Und wir lernen ja, wir sollen schon vorher ganz viele Kompromisse machen. Das heißt, wir wissen häufig auch gar nicht, wo steht eigentlich die andere Person.
Mhm. An welches Publikum wenden Sie sich denn an diesem Samstag mit dem Workshop über Konsens?
An Menschen über 18 Jahre. Ansonsten irgendwie ist es sehr, sehr offen. Ich denke, Konsensworkshops kann man auch sehr, sehr gut mit Jugendlichen machen, aber dafür bin ich jetzt halt nicht ausgebildet. Es geht mir schon darum, mit Erwachsenen zu arbeiten. Und ansonsten habe ich erstmal, also ich werbe jetzt nicht irgendwie ein geschlechterhomogenes irgendwie Publikum oder so darin vor Augen, sondern es geht mir wirklich darum, dass die Leute, die kommen, wahrscheinlich eine Bereitschaft mitbringen, auch irgendwie Übungen zu machen. Aber, und das ist ja das Wunderbare bei Konsensworkshops, auch zu sagen, das möchte ich nicht, ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines Workshops. Man muss nichts darin machen.
Bei der Konferenz am Freitag, 13. Dezember, die strukturelle Gewalt verstehen, erkennen. Vielleicht hängt es schon oft beim Erkennen, bevor man es verstehen kann.
Also mir geht es halt darum, irgendwie überhaupt erstmal nachzuzeichnen, wo kommt unser Wissen her? Also es geht ja um in dem Fall strukturelle Gewalt, also sexuelle strukturelle Gewalt. Und dass unser Wissen eine Geschichte hat und mit diesem Wissen können wir anders Entscheidungen treffen. Weil ich würde niemandem vorschreiben, dass irgendwie er oder sie es genauso sehen muss wie ich. Aber was mir ganz wichtig ist, ist, dass Leute informierte Entscheidungen treffen können. Und ganz, ganz häufig, das ist ja wie bei all den, auch gerade politischen Entscheidungen, wie bei Brexit, und so. Leute sollen über Dinge abstimmen und sie haben nicht die notwendigen Informationen. Und das ist ja irgendwie bei Konsens zum Beispiel auch so, dass wir inzwischen wissen, Konsens kann nur Konsens sein, wenn man vorher weiß, worüber wir reden. Und ich möchte da Menschen sozusagen auch als Individuen, als irgendwie politische, ernstzunehmende Partner wahrnehmen. Die andere Sache ist, dass es bei Themen wie sexualisierter Gewalt auch immer um emotionales Gepäck geht, was wir alle mitbringen. Und auch das muss ernst genommen werden. Wir haben immer das Gefühl, wir sind nur unser Kopf. Alle Entscheidungen, die wir treffen, sind vollkommen rational. Das ist nicht so. Sondern irgendwie, es gibt ganz viele Ängste, die uns auch antrainiert werden. Eine der Formen, wie wir über sexualisierte Gewalt sprechen, ist ja, Frauen sind eine bedrohte Art. Also passt auf, irgendwie das Leben ist ganz gefährlich für euch. Und da ist es mir auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass das etwas ist, gerade wenn wir über Prävention reden, was eher schädlich ist. Also irgendwie ein großes Gefühl von Bedrohung ist eben nicht etwas, was uns mehr Sicherheit gibt, sondern ganz im Gegenteil, wir werden dadurch verletzlicher.
Sie beschäftigen sich in Ihrem Leben, glaube ich, auch mit anderen Medien als zum Beispiel dem Bücherschreiben oder dem Radiomachen. Sie führen auch, glaube ich, selber eine Internetseite, da haben Sie auch einen Blog drauf. Was sind denn andere Themen, auf denen Sie gerne arbeiten?
Nee, ich komme ja von Haus aus von der Literaturkritik und das Wunderbare an Büchern ist, dass Bücher sich immer um alles drehen. Mich bewegt tatsächlich Sexualpolitik sehr stark, mich bewegt Geschlecht, mich bewegt also dieser ganze Bereich der Postcolonial irgendwie Debatten, was ist unser Erbe auch, mit dem wir uns auseinandersetzen. Mich interessieren auch die Fragen von, was kann Gerechtigkeit sein, wie können wir Gerechtigkeit herstellen, wie können wir auch gesellschaftliche Gerechtigkeit Gerechtigkeit herstellen. Aber mein Blick ist darin immer ein bisschen irgendwie, ich gucke auf gesellschaftliche Strukturen. Also ich habe wirklich einen kulturwissenschaftlichen Blick auf diese Themen.
An was arbeiten Sie momentan? Gibt es ein Buch demnächst von Dr. Mithu Sanyal?
Genau, ich habe jetzt gerade den Vertrag unterschrieben. Ich muss bis Mitte 2020 das Manuskript abgeben. Da geht es um Identitätspolitik. Es ist aber ein Roman, er wird bei Hansa erscheinen, dem deutschen Verlag Hansa. Und da geht es darum, dieses gesamte Thema irgendwie, weil Identitätspolitik machen ja alle. Also die Rechten machen Identitätspolitik, die Linken machen Identitätspolitik, marginalisierte Gruppen machen Identitätspolitik, Feminismen machen Identitätspolitik. Und ich verstehe Identitätspolitik als ein Spektrum. Es gibt ganz vieles daran, was ich gut und nützlich und wichtig finde. Und ich finde Aspekte daran, die kippen in so neue Essentialismen. Also nur die Frau kann Dinge irgendwie, also kann wirklich verstehen, wie sich Sexismus anfühlt und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich Blödsinn. Also das stimmt natürlich auch nicht. Und ich habe mich für die Form des Romans entschieden, weil ich finde, dass wir irgendwie Narrative brauchen und dass Geschichten viel, viel mehr mit uns machen. Aber B auch, weil es mir darum geht, verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen darin. Dass es eben nicht eine autoritative Stimme gibt, die sagt, so ist es und so ist es richtig, sondern dass verschiedene Charaktere in meinem Buch auch sehr unterschiedliche Meinungen haben und da auch drum ringen miteinander. Und es geht wirklich ans Eingemachte für die.
Okay. Stichwort MeToo-Debatte.
Ja, wie mein Name.
Ja, das habe ich jetzt eigentlich nicht gemeint, sondern wir sind ja jetzt eine Zeit nach dem Kern der MeToo-Debatte. Ohne das jetzt falsch verstanden wissen zu wollen, was bleibt für Sie davon über?
Also, was mich überhaupt erstmal sehr daran erleichtert hat, ist, dass sie so lang geführt wurde, wird. Also, MeToo ist ja noch nicht wirklich vorbei, aber die große Aufregung im Netz ist erstmal vorbei. Und das sind ja alles Debatten, dass die Funktion des Netzes ist, es Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das macht es sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Aber Analysen können im Netz nicht funktionieren. Das heißt, irgendwie, wir müssen sie auf anderen Ebenen machen. Wir müssen jetzt überlegen, wie können wir die Erkenntnisse implementieren? Was können wir damit machen? Und dann gibt es immer wieder ganz schwierige Dinge im wirklichen Leben. Also, dass er die Nobelpreis, die Akademie in Schweden wegen MeToo ein Jahr lang ausgesetzt hat, um sich auch mit diesen, also mit Sexismus, mit internem Sexismus, mit Vorwürfen auseinanderzusetzen. Dann sind dieses Jahr 2 Nobelpreise vergeben worden. Einer an Olga Tokarczuk, eine an Peter Handke. Und die ganze Aufregung um Peter Handke hat sozusagen den Nobelpreis für Olga Tokarczuk überschattet. Also das eigentlich das Wichtige, was man erreichen wollte, ist ja das Gegenteil ist passiert. Also natürlich ist MeToo auch etwas, was uns daran erinnern muss. Wir müssen weiter über diese Themen sprechen, aber in einer Form, wo wir auch alle ins Boot holen. Also dieser Gedanke, wir reden jetzt nur, also der Anfang war ja, dass Leute über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Das ist unglaublich wichtig und wir müssen jetzt auch über Sachen wie, was ist mit Heilung irgendwie, was ist mit Prävention, also was ist und was sind unsere Verantwortung, was sind die Lehren, die wir auch daraus ziehen?
Sie sind, wie vorhin angesprochen, am Freitag in Luxemburg um 19 Uhr ist diese Konferenz überschrieben. Tackle the Roots, strukturelle Gewalt, verstehen, erkennen, beenden. Und das Ganze im Centre Altrimenti auf Einladung von dem CID. Hatten Sie im Vorfeld schon Kontakt auch weitergehend mit dem CID? Fragen an Gender, wie es in Luxemburgisch heißt?
Ja, es ist tatsächlich so, dass Isabel mich auf einer anderen Konferenz in Deutschland erlebt hat. Da hatte ich auch einen Workshop gegeben zu Konsens. Da hatte ich einen Vortrag gehalten und sie hatte mich angesprochen und gesagt, wir möchten so etwas auch gerne in Luxemburg machen. Können wir das organisieren? Und daraus ist es entstanden. Und das ist auch so ein unglaublich freundlicher, unterstützender Kontakt. Und das ist etwas, was ich immer ganz wichtig finde. Also dass das, was die Veranstalterinnen nicht nur inhaltlich wollen, sondern auch, wie sie es formal machen, wie sie als Menschen selber darin agieren. Und ich fühle mich da wirklich in unglaublich guten Händen und bin ganz bewegt davon.
Ich sage Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch, Dr. Mithu Sanyal. Wünsche Ihnen einen sehr angenehmen Aufenthalt in Luxemburg und für alle, die interessiert sind, man sollte sich anmelden oder einschreiben bis zum 12. Dezember. Das geht über die E-Mail-Adresse von dem CID Frauen Agenda oder über die Telefonnummer. Vielen Dank Ihnen und vielleicht bis in Luxemburg.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
an die E-Mail-Adresse, die du gerade geschwärzt hast, das büro@sit-fg.lu. Wie gesagt, Konferenz mit der Dr. Mitu Sanyal, überschrieben Tackle the Roots, strukturelle Gewalt verstehen, erkennen, beenden, die erst nur Freitag, 13. Dezember, um 7 Uhr am Centre Altrimenti, an der das auf der Adresse 5 Avenue Marie-Thérèse an der Stadt-Evergens-Konferenz, die geht dann auch gleichzeitig übersetzt auf Französisch an Englisch. Du magst bleiben als 12 Minuten bis 11 Uhr.